Ich weiß nicht, wie viel Geschichten darüber, wie im Arsch ich bin, soll ich dir eigentlich noch erzählen?
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Herr Weichert, ich grüße Sie.
Hallo. Einen wunderschönen guten Tag.
Guten Tag. Telefonieren wir aus dem Keller heute?
Ich bin in meinem Musikzimmer, ja. Ich sitze gerade am Klavier. Da habe ich den Computer draufstehen. Du siehst so ein bisschen ausgefädelt aus. Was ist denn los?
Ich habe die volle Breitseite gekriegt die letzten Tage.
Oh.
Nee, das sind natürlich die Erlebnisse bei 13 Fragen gewesen gestern in Berlin. Das hat mich natürlich so geschafft.
Ach so, nee, ich dachte, es ist das neue Omikron-Variante oder was das da ist. Bei 13 Fragen, ja, hat Spaß gemacht.
Ich bin aufs Endergebnis gespannt, muss ich sagen. Aber lass uns vielleicht erstmal ganz kurz erklären, warum ich heute so komplett übel klinge. Letzte Woche war ja Summer Breeze Festival. Und es sind mir da diverse Dinge zugestoßen. Zum einen bin ich von irgendetwas oder irgendjemanden gestochen worden. Und zwar so ungünstig am Knöchel, dass der Schuh scheinbar die ganze Zeit drauf gedrückt hat. Und das muss so Dienstagnacht gewesen sein. Und dann so gegen... Donnerstagabend habe ich gemerkt, das ist jetzt aber doch ein bisschen sehr unangenehm, ich könnte mir mal kühlen. Das hat dann über Nacht was gebracht, am nächsten Tag ist es dann wieder schlimmer geworden. Habe ich nochmal versucht zu kühlen und am Samstag war es dann so, dass ich nicht mehr stehen konnte, also wirklich literally gar nicht mehr stehen konnte und musste dann ins Krankenhaus tatsächlich.
Und da Lobotomie.
Da wurde ich ruhig gestellt. Nee, und hab dann so ein Antibiotikum gekriegt und irgendwelche Cortisolsalbe und alles Mögliche, weil der Knöchel, das war katastrophal. Also die Ärztin war mir gegenüber dementsprechend auch nicht besonders positiv. Also sie meinte so, ich zeichne Ihnen das jetzt mal an, wenn es morgen mehr ist, stationär im Endeffekt, so richtig mit Tropf und allem drum und dran. Weil das ja dann, also es wird ja dann problematisch, weil dann Gefäße und so abgedrückt werden und Kumpel meinte dann so zu mir, wenn du jetzt den Fuß verlierst, dann kann ich nicht anders als dir ein Holzbein und eine Augenklappe zu schenken. Har, har, har.
Ja. Har, har, har. Auf jeden Fall. Das sind natürlich so Sachen, die will man nicht hören in der Notaufnahme, ne?
Ehrlichkeit, meinst du?
klingt erstmal nach einer Ärztin im Praktikum. Also irgendwie redet man so mit Notfallpatienten etwas motivierender, denke ich.
Nee, sie hat das natürlich nicht so ausgedrückt, aber ich habe ja zwischen den Zeilen gelesen. Ne? So ist es nicht. Und ich habe ja auch gelesen, was im Arztbrief so stand. Ne? Ich kann ja auch mal ein Wörterbuch benutzen.
ich würde gerade sagen, bei Arztbriefen, da läuft dann Google immer...
Entschuldigung, Mike, irgendwie die Verbindung ist katastrophal, ne?
Also gehört habe ich dich, dein Bild war auch mal eingefroren. So, ich bin jetzt mal in ein anderes Netz gewechselt, in eins meiner zahlreichen Netzwerke.
Ja, das ist sehr schön, aber alle diese Netzwerke funktionieren nicht. Das ist halt problematisch.
So, ich wohne hier oben auf dem Berg, da ist es natürlich besonders schön im Vergleich des Wohngebietes, aber da kommt natürlich dann auch am wenigsten an dann am Ende, ne?
Ja, wenn dieses Signal erstmal durch alle anderen Haushalte durchgenudelt ist, ja.
Ja, ganz im Ernst, was haben wir heute? So gegen Mitte der Woche, da sind die meisten schon wieder krank zu Hause und gucken Netflix am Vormittag.
Der einzige Arbeitstag in Deutschland ist der Montag, das wisst ihr.
Deswegen. Ja, Montag nach Silvester, wenn alle nur motiviert sind. Danach geht die Kurve komplett.
Da sind komplett sie alle im flöten. Gym.
Was macht dein Klumpfuß jetzt?
Nachdem ich jetzt diesen Antibiotika-Klopper gekriegt habe, das ein paar Tage gekühlt, hochgelegt und mit Cortisolsalbe eingeschmiert habe, geht's jetzt tatsächlich.
Also das volle Programm.
Ja. Also es ist immer noch leicht angeschwollen, jetzt am Montag, also es ist quasi jetzt fast eine Woche, Dienstag, also es ist jetzt eine Woche quasi. Ich habe eine Blutuntersuchung machen lassen gestern, ob das vielleicht irgendwas mit Borrelien ist, weil ich dann ja auch Kopfschmerzen gekriegt habe, ja, wegen Hirnhautentzündung oder so ein Quatsch. Man kann ja bei Borreliose-Infektion kann man ja auch so grippeartige Symptome entwickeln.
Also aber ein bisschen früh nach dem Stich. Na okay, das ist jetzt ja wirklich, geht jetzt in die Gesundheitspodcast-Richtung, wo wir nicht mal Halbwissen haben, glaube ich.
Nein, also ich habe, also um das ganz kurz zu machen, ich habe heute einfach starke Männergrippe und man hört das und dementsprechend, ja, seid darauf vorbereitet, dass ich heute ein wenig selbstmitleidiger bin, als ich sowieso schon.
No, du Armer. Ja, aber dazu kommen wir ja heute dazu. Den machen wir ja eigentlich jetzt in deiner Fitnessstudio-Zeit, ne? Den Podcast.
Katastrophal. Ich war, Moment.
Hast du deinen Streak, hast du unterbrechen müssen heute?
Da musste ich schon durch das Summer Breeze. Nee, ach vor so. 2 Tagen war ich noch, trotz Fuß. Ja, ich habe die Ärztin gefragt, wo ich am Montag war. Die meinte, ja, kann man machen. Also habe ich es gemacht, es hat funktioniert, Kraftverlust war auch nur minimal, also da war ich ganz zufrieden, aber ich trainiere ja auch nicht auf gut aussehen, so, ich trainiere ja nur auf machen.
Das hatten wir ja schon geklärt, dass es dir dann nicht um Disco-Muskeln geht, ja, ist ja okay, ist ja ganz sympathisch. Ja, also ich bin ja auch so jetzt in dem Fitnessbereich meines Lebens angekommen, an dem ich mich so hoch trainiere, dass ich morgens ohne Schmerzen aus dem Bett komme. Da geht es schon lange nicht mehr um Aussehen, sondern nur noch um Funktionalitätserhalt. Aber so ist das eben bei sitzenden Jobs, ne? Kann man nichts machen, obwohl, wenn du bei einem Festival im Einsatz bist, so sehr sitzen tust du nicht. Da ist eigentlich eher das Stehen immer das Problem, ne?
Ja, vor allem, wenn dich was in den Fuß sticht. Oder ins Bein. Das ist dann problematisch.
Da gibt es auch keine Mutmaßung, was das ist, was das war. Also Kriebelmücken, die sind immer total fies. Oh, hat mich letztes Jahr hatte mich mal zweimal so ein Vieh erwischt. Das war echt große Flatschen. Das sah so nach Beulenpest aus irgendwie.
Ja, also ich glaube, eine Kriebelmücke war es nicht. Meine Mama hatte mal eine abgekriegt und das sah noch wilder aus tatsächlich. Also ich glaube, das war wirklich einfach nur dieses die ganze Zeit rumstehen.
Ach so, naja, gut, klar. Aber bist auf dem Weg der Besserung, da freue ich mich drüber. Wobei man wirklich den Eindruck hat, das wird mehr irgendwie, ne? So mit ausgearteten Mückenstichen irgendwie, dass sich da irgendwas infiziert oder so. Du musst noch gar nicht mal ein äußerer Reiz gewesen sein. Vielleicht hat ja da die Mücke oder die Stechende irgendwie was mitgegeben schon von sich aus.
Ne? Ja, das kann durchaus sein. Also zum einen sind ja da sehr, sehr viele Menschen unterwegs, ne? Und die werden sich da schön an allen möglichen Kreaturen da laben können. Und zum anderen ist ja durch die klimatische Situation bekommen wir es ja immer mehr mit auch exotischeren Viechern zu tun.
Naja.
Also die Kriebelmücke ist ja auch so ein Beispiel. Das gab es ja früher bei uns, glaube ich, gar nicht. So, und
weiß ich nicht. Also ich weiß nur, es ist irgendwie, die beißt, glaube ich, hat mir mal ein Biologe bei uns im Ministerium erzählt, die sticht gar nicht, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Das ist also eigentlich so gar nicht so eine richtige Mücke. Aber sag mal, eine Notaufnahme im Einzugsbereich des Summer Breeze. Das ist doch bestimmt, kommt es da auch zu ganz abstrusen Begegnungen, oder? Oder war's da ruhig und zwar nur die schwäbische Oma?
Also in dem Moment war es eigentlich relativ ruhig. Ich musste zwar Selfies machen, aber es also im Wartebereich waren nicht so viele Leute. In den Behandlungszimmern war es relativ voll. Also die scheinen einfach sehr schnell durchgearbeitet zu haben. Ich habe mich dann auch mit den Leuten da unterhalten und es gab eben zwei Dinge, die in der Zeit massiv aufgetreten sind, halt eben irgendwelche Beinverletzungen durch Umknicken. So, das war wirklich so dieses Thema. Oder Beine brechen.
Ja, ist der Klassiker. Ja.
Und Insektenstiche. Also das ist wohl das Thema gewesen auf dem Summer Breeze 2023. Ja. Und ich meine, ich habe früher schon immer Geschichten von den Bremsen da irgendwie gehört. Ich bin jetzt seit 11 Jahren auf dem Summer Breeze. Ich habe noch nie eine gesehen.
Und dabei hast du so einen schönen Pferdeschwanz immer, ne? Nicht, dass die denken, tja, mit langen Haaren.
Ja, so ein dickes Gesäß, dass man sich denkt, da ist mal reinbeißen. Ja, von hinten auf jeden Fall, gleich, was für ein Gaul.
Was für ein Gaul. Nee,
Brauerei. Jetzt ist aber mal gut mit dem ganzen Medizinscheiß hier. Das ist ja.
Also, aber als, wie gesagt, ich würde nur sagen, als Rettungsschwimmer ist deine Hauptaufgabe eigentlich auch Insektenstiche versorgen. Also, das kommt in Freibädern und an Stränden eigentlich am meisten auf dich zu, zum Glück. Ne? Ist natürlich besser als jetzt hier ein ernster Vorfall, wo du wirklich jemanden irgendwie da rauszerren musst. Ja, neulich fragte mich ein Arbeitskollege, so ein, also wirklich ungelogen, knapp 2,10 Meter. Ja, was machst du eigentlich, wenn ich absaufe als Rettungsschwimmer und ich strampel um mich? So ein Typ wie ich, kriegst du mich da irgendwie,
stell dich doch einfach hin,
unter Kontrolle? Genau, da habe ich gesagt, naja, wenn du nicht gerade über Marianengraben schwimmst, kannst du ja stehen. Und ich wollte ihm das nicht so direkt sagen, dass ich ihn wahrscheinlich einfach noch 2-3 Minuten zappeln lassen würde, bis er erschöpft ist und man ihn dann schön abpflücken kann. Aber nee, weiß ich nicht. Ist auch nicht die offizielle Rettungsschwimmerdoktrin. Ja. Da gibt es dann schon Haltegriffe und Ruhigstellgriffe.
Hm. Ach so, also die Hauptaufgabe ist eigentlich, die Person ruhig zu stellen, dass man dann ordentlich mit der arbeiten kann.
Ja, klar, also wenn da jemand wirklich in Panik, in Todesangst irgendwie um sich schlägt oder so. Also das ist, ich habe da wirklich von Polizisten und Soldaten, kriegst du da fast Nahkampftechniken beigebracht, irgendwelche Haltegriffe. Musst du dann unter Wasser anwenden, womit du Leute dann irgendwie rausziehen kannst, dass sie sich nicht mehr wehren können. Oder keine Ahnung, du bist ja in dem Moment nichts anderes als ein Baumstamm oder ein Felsen für die und die versuchen sich an dir festzuhalten. Das kommt dann nicht an, dass sie gerade gerettet werden. Das ist schon, glaube ich, habe ich zum Glück noch nicht so erlebt, aber ist eine üble Situation. Insofern einfach nur, wer den Podcast hier nochmal hört und gerade irgendwo sein Mann oder seine Frau steht an den Stränden und Badrändern dieser Republik, ganz viele liebe Grüße raus. Da gibt es ganz viele Leute, die ihr Wochenende dafür opfern, dass Leute Spaß haben an Gewässern. Ist eine coole Menschengruppe.
Alles, was ich dieses Jahr von Gewässern gehört habe, ist, dass da überall Schlägereien sein sollen.
In Berliner Freibädern, ja. Hm. Da hat Aposteljong ja irgendwie getitelt, als dann die Gruppe Wagner in Ungnade gefallen war in Russland, dass Berliner Freibäder Wagner sollten einstellen.
Keine Ahnung. Das war die Forderung von Wegner, ne? Also Totalüberwachung und Polizeipräsenz in Freibädern.
In Freibädern, das musst du dir mal geben. Ja, aber es ist halt so ein... Einer der wenigen Schmelztiegel unserer Gesellschaft, die es noch gibt, ne? Neben Fußballstadien, Freibäder, sagen wir mal, eventuell Kaufland oder Aldi am Angebotsdonnerstag. Das sind so Sachen, wo die Enden unserer Gesellschaft auch zusammentreffen, ne? Und überall da raucht's auch mal. Hat man ja auch gesehen während der Corona-Krise, Maskenpflicht, ja, nein oder so. Das wurde ja auch im Supermarkt geklärt, ob da Normdurchsetzung herrscht oder nicht. Genauso ist es, glaube ich, in Fußballstadien und Freibädern. Da trifft halt, glaube ich, auch oft Jugendfrust mit Erwachsenenfrust irgendwie zusammen. Ne? Also so Jugendliche, die sich nicht benehmen können und Erwachsene, denen alles scheißegal ist. Und dann knallt's halt mal. Ne?
Finde ich super spannend eigentlich. Also das Symbol des Freibads als kultureller Schmelztiegel in diesem Land. Also welche Ebenen gibt es da sozusagen und was bedeutet das eigentlich für die Gesellschaft, so einen Ort zu haben?
Ja,
sehr
also
interessant, habe ich auch nie drüber nachgedacht, weil ich bin absolut kein Freibadmensch. Vermutlich, weil ich keinen Bock auf den Schmelztiegel unserer Gesellschaft habe.
Ja, also wie gesagt, wenn man so eine gewisse Menschenphobie hat oder so, da ist Freibad natürlich nichts. Also ich muss sagen, ich bin schon, warst du als Kind oft im Freibad? Also ich bin im Freibad aufgewachsen.
Nee.
Wirklich.
Also ich war nur für meine Schwimmabzeichen im Freibad und ansonsten eigentlich nie.
Nee, also
Das ging dann halt noch mit einer gewissen Bodydysmorphie einher, so, ne? Also oberkörperfrei irgendwo zu sein, das kann ich auch heute nicht, Mike.
Hast du echt?
Ach, ja, mir, komplett.
Mir ist das echt Humpe. Also ich meine, ich sehe jetzt auch nicht mehr aus wie der Thüringmeister im Diskuswurf oder so. Aber nee, ach, das ist mir wirklich, ich glaube als Kind. Aber gut, ey, das ist, vielleicht sehen wir da jetzt auch wirklich schon so eine Zeitenwende, ne?
Nee, also, das ist nichts Gesellschaftliches, das ist mein Problem. Also wirklich.
Ganz ehrlich, also ich glaube, zu meiner Zeit vor, wie viel älter bin ich eigentlich als du? Bin ich nicht fast 20 Jahre älter? Zu meiner Zeit, da hat sich ein Jugendlicher oder sag mal ein Heranwachsender irgendwie, hat sich um seinen Körper, glaube ich, keine Waffe gemacht. Da gab es doch nicht mal ein Fitnessstudio, wo ich hingehen konnte, pumpen. Oder irgendwas.
Du, ich glaube, du unterschätzt das, dass es immer den einen gab, der irgendwie mit einem T-Shirt im Schatten saß oder so. Mm. Ich glaube, das verdrängt man, wenn man...
Ja, gut, das ist natürlich auch eine Sache, die einem dann als in dem Alter auch völlig egal ist, ob es diesen
einen gibt. Dir fällt das auch nicht auf, weil nicht wahr, ne? Du verstehst das nicht. Das interessiert dich auch nicht, ne?
Das glaube ich schon, ja, kann schon sein. Also ich weiß nur, wenn ich mir Fotos angucke von mir als Jugendlichen, also da wären schon Ansatzpunkte für Komplexe gewesen, ne? Also gerade als, das war ja so ein Paradox bei mir, ich war relativ pummelig und kräftig und trotzdem war ich ein super guter Sprinter und Springer und Läufer, aber vor allem halt auch Werfer, aber im Sport war ich irgendwie immer super, deshalb kam mir irgendwie nie die Idee, dass ich eigentlich zu fett bin.
darum geht's auch gar nicht. Also ich war als Kind war ich zu dick, sag ich mal. Mhm. Also zumindest habe ich mich so gefühlt. Mhm. Und mit der Pubertät bin ich super schnell, super viel gewachsen. Mhm. Und dann hatte sich das halt. Dann war ich halt relativ schlank so, aber eben auch, weiß ich nicht, also ich bin selber jetzt nicht der Überzeugung, dass ich nicht oberkörperfrei irgendwie rumrennen kann. Aber ich kann es nicht. Also rein optisch ist es, glaube ich, kein Problem, aber ich kann es einfach nicht.
Das ist ja interessant. Also würdest du das als eine Art Komplex bezeichnen oder ist das schon so eine...
Selbstverständlich.
Echt?
Ja, ja.
Mhm. Woran lag das, aus an Feedback von irgendeiner Gruppe oder ist das wirklich ganz aus dir heraus schon immer so gefühlt, dass das so... Dass, ich meine, es gibt natürlich Sachen, die manche Leute nicht machen, da hat ja jeder irgendwie irgendwas.
Na Mike, ich bin in der Grundschule, bin ich ja ganz schlimm gemobbt worden.
Ach, so. Okay. Mhm.
Und das war die Phase, wo ich auch noch mopsig war, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Und auch wenn das nicht darauf bezogen war, sondern immer auf mein Auge, ist es halt immer dieser Punkt, sei einfach unsichtbar. Fall nicht auf. So.
Ach, okay. Das war jetzt so eine Vermeidungsstrategie fast schon. Ne?
Schon, ja. Deswegen ist das Freibad für mich einfach der absolute Nichtort. Weil ja, da verstehe. Immer nur Leute waren, die ich gehasst habe, beziehungsweise die mich halt gehasst haben.
Ja, das sind die coolsten immer am lautesten, ne? Ja. Und das ist ja so ein Show-Off-Ding, ja, das glaube ich schon.
Es ist auf jeden Fall nicht der Ort für die Denker.
Aber das kann man von dir heute ja nun nicht behaupten, mit deinen Hemden fallen nicht auf.
Das ist also, ganz, ganz komisch paradox. Das kann ich dir auch absolut nicht erklären, wie das passiert ist. Ich glaube, ich mag einfach diesen Style und dann ist das passiert. Also ich habe irgendwie diesen Spaß an so Retro-Klamotten entwickelt und dann ist das einfach passiert. Und irgendwie wurde so dieses Hemd dann auch so ein Gimmick in meinen Videos. Und
Ja, ist doch wie bei Liebling Kreuzberg die Krawatten oder so. Ne? Ist ja, ich finde das ja cool, wenn jemand so ein paar schrullige Accessoires hast, also womit ich jetzt nicht jedes einzelne Hemd... Also heute, das finde ich übrigens, das Hawaii-mäßige Hemd finde ich ganz, ganz cool.
Akzeptabel.
Sieht vom Schnitt aus so sogar relativ wie ein Original aus und vom Stoff.
Ja, das stimmt. Also das ist wirklich sehr, sehr klassisch. Ich hatte jetzt so ein auf dem Summer Breeze so ein rosafarbenes an. Da hat mir dann einer 200 Euro für geboten.
Echt?
Habe ich Nein gesagt, was nämlich mein Lieblingshemd war. Ja. Also falls ihr mal ein Hemd von mir kaufen wollt, unter 200 könnt ihr komplett knicken. Ich habe übrigens, nee, ey, ohne Scheiß, ohne Witz, es ist wirklich passiert, ich habe auch Teile des Inventars verkauft, weil die Leute echt völlig verrückt sind. Ich hatte für meinen von Teeling-Stand habe ich so ein echtes Steuerrad immer dabei. Hat mir einer das Steuerrad abgekauft.
Vielleicht solltest du da einen Antiquitätenhandel aufmachen.
Das wäre ja geil.
Das ist, glaube ich, also bei einem Festival hast du da so eine richtige Spirale, glaube ich. Das ist so am ersten Tag vielleicht neugieriges Gucken. Und wenn die Leute dann so in den Dauerpegel reinsaufen, so ab, sag mal, Mitte des zweiten Tages, da geht es dann, glaube ich, mit den Geboten los und dann fahren die Leute mit Zinkwannen und Waschbrettern und was weiß ich nach Hause. Und laden dann den Krempel aus. Wo kommst du ja vom Festival? Da hast du eine Nähmaschine gekauft. Ja, war im Angebot. Eine alte Singer oder sowas. Also,
aber es war wirklich krass. Es ist, also ich habe ja gesagt, das Ding ist unverkäuflich. Und dann hat mir da einer aber so einen Haufen Geld auf den Tisch gelatzt und habe ich gesagt, naja, also ich will das eigentlich jetzt gerade nicht, aber ich wär echt kein Geschäftsmann, wenn ich das jetzt nicht mache.
Der kann, keine Ahnung, gibt Leute, denen sind ein paar hundert Euro für ein Steuerrad scheißegal, ne? Also.
Na, ich weiß nicht, ob, also der war noch sehr jung.
Hast du dich nach der Geschäftsfähigkeit erkundigt?
Nee, so jung nicht.
Ja, na, du, es gibt auch, es gibt im PGB auch, die Figur der vorübergehenden Geschäftsunfähigkeit, ne?
Das ist ja das Schlimme, der
wirkte auch sehr klar. Also wenn der zu besoffen war,
nee, oder? Nee, wirklich, also der wirkte halt auch erschreckend klar und ich hab ihm sehr viel Zeit gelassen, sich zu entscheiden. Ich kann dir auch ein Bild zeigen, warte.
Das ist ja der Wahnsinn, ein Steuerrad verkauft, naja, warum nicht?
Ist aber ein Original. Mhm. Direkt von der Küste.
Ja, krass.
Also war auch ein großes Steuerrad, ne? Ist jetzt nicht so ein kleines, sondern ein originales. Naja.
Also ist das leicht aus dem Ruder gelaufen, willst du damit sagen.
Ich hab das Steuermann anderem überlassen, ja.
Ach so. Ja, aber ansonsten, Summer Breeze war erfreulich, ja. Also jetzt meine ich jetzt nicht
geschäftlich. Ich weiß nicht, wie viel Geschichte darüber, wie im Arsch ich bin, soll ich dir eigentlich noch erzählen?
Ja, also, dass jetzt jemand von einem Festival zurückkommt und erzählt, wie im Arsch er ist, das ist ja jetzt nichts Neues, außer man ist Proktologe.
Ja, aber das war früher irgendwie geil. Wieso ist das nicht mehr geil, Mike? Erzähl mir das mal. Gut.
Ich war auf dem Highfield Festival, da hatten wir unsere letzte Festival-Show am Sonntag.
Also ich hätte nie gedacht, dass Heffelstedt Birne eine Band fürs Highfield ist, bin ich ganz ehrlich.
Ach du, wir haben da schon lange gespielt. Wir sind ja irgendwann mal, ich glaube, das lag eher an unserer damaligen Booking-Agentur so ein bisschen.
Ich dachte, weil ihr bei Hohenfelden in der Nähe immer unterwegs wart.
Ja gut, mit Hohenfelden ist schon auch was Spezielles. Aber als Hohenfelden noch ganz bei uns in der Nähe war, am Hohenfelden Stausee, da haben wir da nie gespielt.
Ach so.
Nee, aber damals Kingstar, die ja, was weiß ich, diese ganzen 187 Straßenbande, Broilers und so ein bisschen mainstreamigeres Zeug buchen. Die haben uns da immer auf irgendwelche, was weiß ich, Rocco del Schlacco, Deichbrand, Highfield Festival und so. Und da passen wir ja, sag ich mal, von unserer politischen Attitüde ganz gut hin. Ne? Also jetzt nicht von der Musik her, da sind wir schon immer Exoten. Aber so als Farbtupfer haben die uns da immer ganz gern. Und ich finde halt aber, wo ich echt immer zu tun habe. Ich meine, du kennst ja, was weiß ich, Summer Breeze, Wacken oder so, da gibt es ja immer so diese ganzen Möchtegern-Wichtig-Tour, die da so rumschleichen, wo man gar nicht so richtig weiß, was der irgendwie macht oder so, aber man merkt, er ist gerade wahnsinnig wichtig. Und das ist halt auf Mainstream-Niveau bei solchen Festivals wie Highfield noch um Potenzen schlimmer, ne? Also wenn so gerade aus dem Mainstream-Bereich irgendwie da irgendwelche Leute rumschleichen mit den neuesten Motor-Accessoires und also ich kann zum Beispiel keine Typen mit weißen Tennissocken und Oberlippenbärten jetzt erstmal 3 Monate mehr sehen. Ne? Also das war mir da echt zu viel an
Stylomaten. Die eine Zeit im Jahr, wenn sie alle mal Ausgang aus Berlin haben.
Ja, so kam ein, also, ne, auch tonnenweise coole Leute und so, das meine ich überhaupt nicht, aber man fokussiert sich ja immer auf das, was einen irgendwie aufregt, leider. Ne? Und das war da ich sage nicht das schlimme Level, es war eher so auf einem belustigenden Level, aber es ist mir halt irgendwie aufgefallen, so alles so Typen, die irgendwas mit Medien machen. Ne? So. Es war lustig. Und aber ansonsten, Highfield hat wieder Spaß gemacht. Wir waren da irgendwo so eingekeilt zwischen Beatsteaks und Materia. Dementsprechend verwirrt haben einige Leute geguckt, als sie bei uns an der Bühne vorbeigelaufen sind. Aber wir hatten auch eine richtig geile Fanbase dort am Start, die da den Acker richtig umgeflügt hat. Also da waren wir schon echt überrascht, wie viele Leute da abgegangen sind. War ein cooles Festival.
Ja, ihr seid jetzt durch, ne?
Wir sind jetzt durch, ja. Jetzt ist erstmal Schicht im Schacht, wie man so schön sagt.
Und jetzt geht's wieder an neue Songs.
Ja, neue Songs schreiben wir ja eh schon, aber wir werden dann irgendwann mal im Studio aufschlagen. Mal gucken, was sonst noch so geplant ist. Vielleicht im nächsten Jahr irgendwo mal in Übersee ein bisschen touren, wo man sonst nicht so hinkommt. Aber Deutschland, Europa ist erstmal nicht so auf der Planung erstmal. Was sagst du?
Abgefrühstückt.
Naja, man muss ja, wie sagen die Booker, die Märkte bedienen.
Man müsste zu dieser Aussage auch dein Gesicht irgendwie zeigen, damit man das richtig fühlt, was du eigentlich meinst.
Ja, na klar.
Wie vorhin du gesagt hast, dass sie sich ganz besonders wichtig fühlen. Da hast du so einen krassen Gesichtsausdruck dazu gehabt. Das war Wahnsinn. Das kann ich mir nicht nachmachen. Das ist bestimmt so ein originäres Mike-Gesicht. Weswegen wir dringend diesen ganzen Bums mal live machen müssen.
Auf jeden Fall. Hatten wir da überhaupt schon mal drüber geredet?
2020.
Das ist ja eine tolle Idee von dir. Ja, in deinen letzten Zügen, ey, das ehrt dich echt, dass du da noch dein letztes Telefonat mit mir machst.
Nein, es geht doch ums Vermächtnis, Mike, das Vermächtnis.
Das Vermächtnis. Ja, naja, gut. Was ist da, so ein Antiquitätenhändler durch die Wohnung führen, gell? Und dann zwei Fahrten zum Humana, Kleidercontainer und dann...
Boah, bist du heute nett zu mir, ey. Unglaublich, ich röchel, ich leide, ich sterbe, ich liege in den letzten Zügen. Und du,
ich versuch dich doch nur aufzumuntern, freundschaftlich, neckisch. Das ist jetzt hier nicht irgendwie... Insult-mäßig, um Gottes Willen.
Ich bin absolut devastated davon, dass du in deinem Alter, unterstrichen, nach 20 Festival-Gigs da sitzt und das blühende Leben bist und ich einfach nach einer Woche Summer Breeze im Sterben liege.
Ey, du, das ist einfach, weil wenn du zwei Kinder zu Hause hast, im Frühschul- und im Kindergartenalter, dann ist so ein Festival die totale Wellnessbehandlung dagegen. Es ist einfach so, es ist nichts schlimmer als Schlafmangel.
Ich glaube, es ist einfach super geil, stelle ich mir zumindest so vor, wenn du als Teil einer Band da bist und eigentlich gesagt bekommst, wann du wo sein musst und alle drumherum alles organisieren. Wenn du deine Gitarre-Text cool und alles Mögliche dabei hast und einfach...
Ja. Nee, das ist richtig. Deshalb erkennt man, das ist ja auch so für Festival-Survival-Guide-mäßig so... Die wichtigen Leute erkennt man eigentlich daran, dass sie rumsitzen und irgendwie gar nichts machen. Ne? Die geschäftig irgendwo rumrennen und sich irgendwo zeigen oder irgendwie sowas. Also die sind dann je nach Aktivität in absteigender Proportionalität sind die unwichtig irgendwie. Weil für die anderen ist ja irgendwie gesorgt. Ja, also das ist wirklich schön im Festival. Du steigst da echt aus dem Bus raus, kriegst irgendwie deinen Ablaufplan, wann du wo sein musst, für welches Interview. Und ansonsten sitze ich eigentlich nur in der Nähe des Caterings rum und warte, bis irgendjemand nach mir ruft, weil ich irgendwo hin muss, irgendwas vergessen habe. Oder auf die Bühne oder es irgendwas mitzuentscheiden gibt oder so. Setlisten zum Beispiel, das ist auch immer relativ schwer bei so einem Festival, dann eine ganze Band zusammenzutrommeln, um da über eine Setlist zu diskutieren. Aber ja, so Ich bin ein bisschen wehmütig, bin ich schon, dass der Festival Sommer jetzt noch gegessen ist. Gibt es eigentlich in der Metal-Welt da noch ein Festival, was nach dem Summer Breeze stattfindet? Oder ist das wirklich immer so, der Schlussakkord?
Also für mich war es immer so. Ich kann es dir gerade gar nicht so hundertprozentig sagen.
Ja, von den großen Festivals ist es eigentlich immer gegessen, ne?
Warte mal, wann ist denn das Wolfszeit?
Ach so.
Das ist ja auch immer so übelst spät. Ja, das ist jetzt.
Ah, okay. Weil so mit dem Klimawandel...
24. bis 26. August 2023, genau. Also es ist in 14 Stunden fängt es an, wo wir das jetzt aufnehmen.
Okay, und da bist du nicht am Start?
Nee.
Warst du da nicht immer?
Einmal.
Ach, einmal, okay.
Einmal war ich, aber danke, dass du mich damit verbindest.
Ich glaub,
da spielt Eisregen, Mike!
Echt? Oh,
wollen wir da hinfahren?
Fett.
Eisregen gucken.
Wenn du nicht krank wärst, würde ich natürlich sofort hinfahren.
Ich fahre auch krank hin.
Wann spielen die denn?
Warte. Boah. Das müssen wir uns eigentlich geben.
Also, wann spielen Eisregen? Raus mit der Sprache.
Ja, Moment. Ich weiß gar nicht, ob es hier eine Running Order gibt. Ne? Gibt es eine Running Order?
Wo so. Ist das? Ist das im Fränkischen irgendwo, oder?
Na, war das nicht immer hier in der Nähe von... Nee, also es ist in Thüringen immer gewesen.
Aber ach, wo das Chaos Descent auch ist.
Genau, richtig, in der Ecke.
Mhm. Ach so.
Donnerstag, 23.30 Uhr.
Donnerstag, 23.30 Uhr. Ich glaube, da bin ich zur Fußpflege.
Es gibt keine Ausreden, Mike.
Also ja. Quasi morgen.
Ja, morgen, 23.30 Uhr.
Was kostet da ein Tagesticket?
Ach, ich regel das für dich, Mike.
Ey, nee, also ich bin nicht...
Du, wenn willst du Eisregen
irgendwo, nachweisbar auf der Gästeliste stehen.
Nee, du bist dann mein Plus Eins, Mike.
Ach so. Du regelst das für mich. Das klingt super. Das ist wie hinten bei irgendwelchen Festivals. Na sag mal, und wenn du jetzt hier den Geschäftsmann auf dem Festivals gegeben hast, aber jetzt Videos hast du trotzdem abgeschossen, oder?
Nee, das Thema hast ist durch. Gemacht?
Kam jetzt nichts irgendwie.
Ging ja gar nicht. Also ich war ja wirklich von vorne bis hinten am Arbeiten. Also ich war ja kein Freizeitbesuch.
Nee, aber ich meine, nein, nicht Videos auf Festivals. Ich meine jetzt in deinem normalen YouTube-Leben. Also hast du jetzt nicht da irgendwelche Videos vorproduziert und dann veröffentlicht? Oder?
Na, ich habe gestern was zu Daniele Ganser veröffentlicht. Sagt ihr da was?
Irgendwie klingelt da, aber was ist mit dem? Das ist doch...
Das ist nämlich der Punkt, das klingelt bei manchen im Ohr, viele kennen ihn gar nicht. Ich musste trotzdem was zu dem machen, weil der wie so eine Art Steigbügelhalter in die Verschwörungsszene ist.
Ach okay, ist das ja. So ein...
Das ist ein selbsternannter Wissenschaftler, der seit 20 Jahren nicht mehr wissenschaftlich arbeitet. Und als Historiker durchs Land tourt und erklärt, warum... vor allen Dingen alle anderen außer Putin schuld sind, dass der Ukraine-Krieg stattfindet und hat Thesen zu 9-11 und dazu das ganze Zeug. Aber immer noch auf der Ebene, dass man ihm nichts nachweisen kann, aber natürlich ist er mit allen am Start, ne?
Also, ja gut, das ist ja eben das Ding bei Geschichte, ne? Es gibt ja, wie soll man sagen, immer eine... Man kann sich ja immer noch irgendeine wissenschaftliche Mindermeinung, die noch auf einem, sag ich mal, im konkreten, akzeptablen wissenschaftlichen Kosmos irgendwo von irgendjemandem vertreten wird oder mal formuliert wurde, irgendwie zurechtlegen und raussuchen, ohne dass man da komplett in der Schwurbelei landet und sich daraus dann halt auch irgendwelche Sachen zusammenbauen, wenn es dann halt nur solche Thesen sind. Schwierig. Ne? Auf einem anderen Trip ist ja Putin auch nicht unterwegs. Ne? Also rein geschichtlich.
Ist das sehr, sehr interessant, wie er es macht, weil er, also ich habe Ewigkeiten überlegt, ob es überhaupt möglich ist, über ihn so ein Video zu machen, weil er eben halt sich sehr unangreifbar macht für eben solche, ich sag mal, Enthüllungsberichte. Weil er wenige Worte so wählt, dass man sagen kann, aha, hier ist klar nachweisbar, er ist Antisemit. Hier ist klar nachweisbar, dass er und so weiter und so fort. Ne? Also er vermeidet das schon, aber er verschwurbelt seine Worte so gekonnt, dass es am Ende halt darauf hinweist. Mhm. Und dann interviewt er halt Ken FM, dann sitzt er halt bei Ivo Sasek in seiner Antizensur-Konferenz und trifft sich halt mit allen, die da in irgendeiner Weise Rang und Namen haben von dieser Szene. Ne?
Ah, okay.
Und ist sozusagen so der, also ich habe das, wie gesagt, versucht zu erklären, wie das von der Methodik ist, dass man eben erstmal die Leute abholt, die mit Verschwörungstheorien und diesem ganzen später dann sehr antidemokratisch werdenden, bisschen zur Mystik reichenden Zirkeln noch nichts zu tun haben und sie dann sukzessive über verschiedene Etappen dahin führen. Hinführen kann. Also dass es eben wirklich jemand ist, der auf den ersten Blick seriös wirkt, außer dass er Schweizerdeutsch spricht. Das ist natürlich...
Wirkt auf manche Leute ja auch besonders, also quasi so die neue Züricher Zeitung der Geschichtswissenschaft, so ungefähr. Oder
aber die schreibt auch nicht nett über den.
Ah, okay, selbst die nicht.
Selbst die nicht.
Ja, aber, ja klar, und ist der auch jemand, der so als eine seriöse Quelle für so völlig abgedriftete Typen herhält, oder ist das wirklich nur so von der
Nee, also das ist schon... jemand, den man glaubhaft zitieren zu können glaubt. Und er sagt dann so beispielsweise Butcher, dass er ja also dem Spiegel nicht so vertrauen kann, weil der ja quasi Desinformationen da verbreitet, basierend auf irgendwelchen Desinformationen, denen er wieder glaubt und er deswegen dem Anti-Spiegel vertraut. In der Frage Butschas und der Antispiegel sagt halt, das waren die Ukrainer selber. So, er sagt nicht, es waren die Ukrainer selber, er sagt nur, ich vertraue denen, die das sagen. Ja, also, das ist halt so seine Methode. Also, es ist halt einfach so, eigentlich so ein Pussy-Nazi. Ne? Es ist einer, der sagt's nicht, sondern der sagt, ich.
Was ist ein Hussi-Nazi?
Ein Pussy-Nazi, der ist einfach.
Pussy-Nazi.
Ja, um das mal jetzt so mesogyn zu sagen. Dorfkind-Manier, dass mich hier jeder versteht, ist einfach einer, der sagt, oh, also ich glaube jetzt dem, der diesen ganzen faschistischen Dreck spricht. So, ich wiederhole nicht, was er sagt, aber ich sage, das, was er sagt, finde ich gut. So, so auf der Art und Weise. Ne? Und das alles so verschwurbelt, so von wegen, also, ja, da gibt's ja diese Quellen und wenn man das betrachtet und die Geschichte und ich bin ja Historiker dann muss man zu dem Schluss kommen, dass möglicherweise hier und da doch das so sein könnte, wie die das sagen, aber nicht wie der offizielle Kontext ist, weil wenn man das, ich bin ja Historiker, so betrachtet, könnte man denken, dass es so ist, aber es ist nicht so und deswegen vertraue ich den und den.
Okay,
in Anführungszeichen, die den faschistischen Scheiß von sich geben.
Ja, bleib, also.
Quasi also, du hörst quasi 10 Minuten Aussage, damit das dann am Ende darauf führt, dass halt irgendwas, ja, aus diesem
und,
ganzen.
Und hat er ein ordentliches Following, ja?
Ja. Also, der macht halt so Säle mit mehreren tausend Leuten voll in Deutschland.
Und wird er auch, sag ich mal, von seriösen Medien als Gegenposition benutzt in Talkformaten oder irgendwie? Oder
ich glaube,
ist der da
das
nicht
Thema
zitierbar?
Ist durch. Also, ich glaube, der ist, was das angeht, komplett raus aus allem.
Obwohl er so perfide anstellt. Also.
Naja, also, ich sag mal, wenn du dich halt mit Holocaust-Leugnern regelmäßig zu Veranstaltungen triffst, wo vor allen Dingen Nazis und Verrückte unterwegs sind. Ich weiß nicht, irgendwann ist halt auch mal vorbei. Ne?
Na, ich frage mich, ob bei solchen Leuten, ob die dann selber die Kontrolle darüber verlieren, über ihre, wie soll man sagen, Andockstationen und ihre Netzwerke, oder ob das dann wie bei Ken FM oder so, da hat er wirklich am Anfang noch versucht, auch seriös journalistisch zu arbeiten, ob das dann auch Teil dieses berechtigten Reinigungs- und Ausgrenzungsprozesses von seriösen Medien ist, dass solche Leute weiter marginalisiert werden und die dann halt eben immer weiter in diese Gegenöffentlichkeit abdriften müssen, um überhaupt noch eine Öffentlichkeitswirksamkeit für sich zu haben. Ne?
Ich glaube, das ist so ein gegenseitiger Prozess. Also ich glaube, man findet seine Zuschauerschaft oder Followerschaft oder Leserschaft und das funktioniert, also bleibt man auf dem Kurs. Dieser Kurs ist, hat aber notwendigerweise eine Radikalisierung zur Folge, weil man immer aktuell bleiben muss auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss man die Leute auch immer mehr catchen. So, also er schafft es als einer der wenigen, nicht immer extremere Aussagen zu bringen. Also so, da, so wörtlich, ja, sondern immer nur das Neue zu diesem Weltbild hinzuzufügen. Und das Weltbild sagt eigentlich, die USA ist das Grundübel an allem. Und alles, was in Europa beispielsweise seit dem Ersten Weltkrieg passiert, basiert auf dem, was die USA getan hat. So beispielsweise.
Das müsste man einem Franzosen erklären, ja.
Dass die Weltsicht sozusagen, die hinter allem, hinter dem allen zugrunde liegt. Mhm. Und das ist sicherlich mal aus einer normalen linken Position erwachsen, könnte ich mir vorstellen. Also Anti-Amerikanismus ist jetzt ja auch nichts, was ich jetzt per se problematisch finde.
Nee, ist auch nicht völlig unverständlich, ne? Wenn man deswegen, da jetzt also, ideologische Positionen abklopft, gibt es ja auch genug Gründe für Anti-Amerikanismus. Im Grundsatz jetzt, ne? Ist ja völlig legitim. Ja, na, ich finde...
Das ist halt dieser schmale Grat, weißt du? Ja. Also dass du halt diese ganzen Punkte wie, naja, also klar gibt es nachweislich eben Militärputsche, die durch die USA oder die CIA quasi unterstützt oder angezettelt wurden und Kriegsverbrechen und so weiter und so fort. Ja, aber dann muss nicht daraus folgen, dass alles, was ansonsten passiert, auch auf das Konto. Ne? Also es ist halt schlicht und ergreifend auch unwissenschaftlich.
Ja, natürlich, klar. Naja, na, das ist, na, wie soll man sagen, das ist dann eher so eine Charakterisierung und eine aufgrund des Charakters eine Schuldprognose für irgendwie sowas. Ne? Also die grundsätzliche Persönlichkeit von jemandem feststellen und dann irgendwie hochrechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass derjenige in der gleichen Situation genauso handelt. Ne? Das kann man natürlich machen, aber das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Ne? Also nichts mit Quellenanalyse, nichts mit... und das ist halt ein bisschen das Problem von Historikern. Ne? Da gibt es wirklich Leute... Die halten es einfach nichts aus, zu aktuellen Sachen nichts sagen zu können. Ne?
Weil und das ist der Punkt. Meine
Aufgabe als Historiker ist es nicht, den Ukraine-Krieg aktuell zu kommentieren. Meine Aufgabe als Historiker ist es vielleicht jetzt erstmals in Archive zu gucken, um den Kosovo-Krieg in den 90ern oder die ersten oder zweiten Golfkrieg analysieren zu können und so weiter. Da rieseln jetzt die ersten Erkenntnisse herab, die historisch für Historiker interessant sind und so weiter. Ne? Der Ukraine-Krieg, der hat Historiker eigentlich erst in 20, 25 Jahren richtig, zu interessieren.
Richtig, ne? Richtig. Und das ist der Punkt und ich finde das halt so, so unglaublich, dass Leute sich alleine von seinem Doktortitel aus dem Jahr 2001 vor seinen ganzen Theorien blenden lassen in der Geschichtswissenschaft und er zu allen möglichen anderen spricht und Thesen ableitet zu Sachen, die damit ja nichts zu tun haben. Das ist halt wirklich so. Und das Ding ist, ein Wesen der Verschwörungserzählung ist das Finden von Mustern. Und es ist ja total easy. Man könnte zum Beispiel festhalten, dass eigentlich fast bei jedem Krieg, den die USA geführt hat, die USA angegriffen wurde. Und das teilweise auf sehr absurde Art und Weise. Ne? Beispielsweise der Untergang der Lusitania, wo amerikanische Zivilpersonen da waren. Oder die Beschießung des Fortes Sumter im amerikanischen Bürgerkrieg oder im amerikanisch-mexikanischen Krieg, wo angeblich mexikanische Truppen amerikanische Truppen angegriffen haben sollten. Ne? Woraufhin dann die USA völlig vorbereitet Mexiko komplette Stücke gerissen hat. So, also ja, man könnte so weitermachen. Ne? Also
Pearl Harbor.
Ne? Ich wollte jetzt das Offensichtlichste nicht nennen.
Nee, ja, klar, ne? Pearl Harbor, 9-11, das sind
ja zufälligerweise nicht die wichtigen Schiffe im Hafen lagen, ne? So. Und alle repariert werden konnten.
Das ist so eine Historikerkrankheit, dass man da einfach ganz, ganz normale geheimdienstliche Grundannahmen und Mechanismen irgendwie auch nicht versteht, ne? Zum Beispiel, Pearl Harbor ist ein gutes Beispiel. Da ist es ja offensichtlich, dass das jetzt nicht selber von den Amerikanern inszeniert wurde, sondern ein Angriff von Japanern war, der nach einigen Quellen eventuell zugelassen wurde, von dem man vorher wusste. Ne? Und genauso bei 9-11, ey, es gibt genug Leute, die Bock haben, das scheiß World Trade Center in die Luft zu sprengen. Warum soll ich das selber machen? Ich muss das eigentlich nur geschehen lassen, wenn ich es denn will. Ne? Und da bin ich schon auf einer ganz anderen Diskussionsebene, und die aber gar nicht mehr so interessant ist für irgendwie Verschwörungstheoretiker. Ne? Weil es da wirklich böse Leute gibt, die das gemacht haben, die man vielleicht halt nur eventuell, nicht jetzt auf 9-11 bezogen, aber die man bei irgendeinem Vorfall hat gewähren lassen oder so. Ne? Das ist geheimdienstliches Herrschaftswissen anwenden seit Jahrhunderten.
Ich wollte gerade sagen, also man widerspricht doch dahin gesehen gar nicht, dass geheimdienstliche Aktionen Einfluss haben, aber die Art wie das Ergebnis ist halt, also es gibt eine so einfache Welt nicht, wie sich all diese Leute das vorstellen, und das ist schon auf intellektueller Ebene, kotzt mich das alles so an.
Komplett, ja.
Es
gibt, also das ist ein politischer Grundsatz, es gibt für jeden Scheiß eine Interessengruppe. Ne? Und ich muss sie nur in dem richtigen Moment für die richtige Sache, für meine Sache instrumentalisieren, fördern und irgendwie ausstatten. Ne? Und insofern ist es auch völlig hanebüchen zu glauben, dass jetzt die USA selber oder irgendjemand gegen Russland oder China oder irgendjemanden antreten würde, so wie es mal im Koreakrieg war oder in Vietnam oder so, weil es einfach andere Leute gibt, die Drecksarbeit machen. Ne? Ich muss nur Schecks ausfüllen. Da dran ganz grundsätzlich rumzukritteln, ich glaube, das würde den Lauf der menschlichen Welt völlig verkennen, weil so funktionieren Menschen nun mal mit Interessenssphären, und insbesondere moderne staatliche Gebilde funktionieren nun mal so. Ne? Das ist eine wahrscheinlich traurige Erkenntnis, aber das ist nun mal so. Aber um auf deinen, wie soll ich sagen, auf deine Argumentationskette zurückzukommen, also mich kotzt das auch an als Historiker, dass man...
Um auf deine Argumentationskette zurückzukommen, mich kotzt das auch an.
Nein, mich kotzt das auch an, dass es immer mehr Historiker, die diesen Öffentlichkeitseffekt einfach nutzen für eine Frage, könnte es sein, dass die USA das heute, das und das gemacht hat, dann erzählen, na schau doch mal 70er Jahre in Chile, Salvador Allende, da hat der CIA das und das gemacht, und dann eben da drauf hochrechnen, na, da ist es doch denkbar, dass die das heute auch gemacht haben. Das ist eine Aussage, die kann man noch vertreten. Ne? Natürlich ist es eventuell denkbar, aber zu suggerieren, dass es so ist, oder sogar wie manche Leute anzugeben, dass es so wäre oder dass es irgendwie beweisbar ist, das widerspricht, also das widerspricht jedem historischen Grundsatz. Also jeder vernünftige, normale, seriöse Historiker, der weiß, dass sich das erst in irgendwelchen Akten und Archivbeständen und Zeitzeugeninterviews in frühestens 40, 50 Jahren irgendwie überhaupt klären lässt.
Ja, nur leider haben die kein Publikum. Vor allen Dingen nicht jetzt.
Natürlich nicht, weil wir jetzt in Situation sind. Wer soll da Fragen liefern? Also du kannst nicht einen Virologen nach dem Ukraine-Krieg fragen oder irgendwie sowas. Ne? Da gibt es Militärexperten, das sind aber auch nur Büttel, die von der Politik irgendwo immer hin und her geschickt wurden und im Endeffekt auf Politiker hören müssen, die verstehen das Kriegshandwerk. Dann gibt es Auslandskorrespondenten oder irgendwas, die Netzwerke haben und Sachen erklären können. Die könnt ihr vielleicht erklären, wie einzelne Leute ticken, ne? Oder Historiker irgendwie. Das vermag ein Historiker vielleicht jetzt noch eine Erkenntnis zu liefern, dass ein Putin-Biograf vielleicht eher erklären kann, wie der tickt, wo irgendwas herkommt oder irgendwie sowas. Aber dass dir jemand jetzt gerade aktuelle Begründung und Entwicklung und Blicke Blicke hinter den Vorhang liefert im Ukraine-Krieg, das können nur Geheimdienste leisten. Ja. Und die stellen dafür keine Historiker an.
Aber das Problem ist, die Leute in Situation der Aufregung, der Verunsicherung suchen Antworten auf ihre Fragen.
Ja.
Und können nicht akzeptieren, dass es auf manche Fragen aktuell oder generell keine Antworten gibt. Zumindest nicht die richtigen Antworten, sondern, also es gibt schon Antworten, aber vermutlich nicht die richtigen. So.
Und dann, naja, natürlich, das ist das.
Wollen
das ist
sie irgendwelche, die dann am allerbesten auch noch in ihr Weltbild passt. Ne?
Und na klar.
Daniele Ganser bedient halt ein gewisses Weltbild. Und deswegen funktioniert das. Also es ist eigentlich, ich habe wirklich das Gefühl, Mike, um das ganz kurz abzuschließen und dich wieder sprechen zu lassen. Ich habe das Gefühl, es ist völlig egal, mit welcher Story, mit welcher Geschichte, mit welchem Weltbild du rausgehst und dich auf eine Bühne stellst. Du musst es nur lange genug machen und dann versammeln sich Leute um dich. Ganz automatisch.
Also das ist auf jeden Fall der Effekt der sozialen Medien, ne? Dass Leute, die früher einsam in der Ecke vor sich hingebrötelt haben und dachten, sie sind eine komplette Anomalie, auf einmal Gleichgesinnte finden. Ne? Also das hat sich wirklich potenziert. Ne? Und das hat sich auch in seiner Durchschlagskraft und vor allem in seiner Kommerzialität potenziert. Ne? Dadurch eben durch solche Sachen wie YouTube, so niederschwellige Medienangebote, wo sich die abstrusesten Leute in Communities versammeln können und so weiter, ist es möglich, selbst in solchen Communities nach Geld zu fischen. Ne? Also was weiß ich, es gibt Leute, die verehren wahrscheinlich das grün gestreifte, linksdrehende Blumenkohlmonster irgendwo in der Tiefe des Himalayas, was weiß ich, wie abstrus wie es ist. Und mir kann das alles scheißegal sein, aber trotzdem kann ich solche Leute bedienen, Inhalte für die herstellen und kann die einfach abmelken. Ich glaube, Leute, die solchen Verschwörungstheorien anheimfallen, deren ganz, ganz grundsätzliches Problem ist, dass sie diese Konstitution des menschlichen Charakters einfach nicht verstanden haben. Dass es immer jemanden gibt, der dir erzählt, was du hören willst, nur damit du ihn bezahlst. Und dieser Akt der Prostitution, dass ich jemanden dafür bezahle, dass er mir erzählt, was ich eigentlich hören will oder mir eine Erklärung für das liefert, was mich verunsichert oder was mein Weltbild auflöst und durchsichtig macht, der ist den meisten ja nicht bewusst, dass sie mit dem Klick auf YouTube, mit dem Gang zu einem Vortrag und so weiter einfach Leute für das finanzieren, was ich haben will. Das ist ein Akt der Prostitution für mich. Ne? Und also intellektuelle Prostitution.
Ist das nicht bei jedem Vortrag so? Weil man geht ja immer mit einer gewissen Erwartung hin, beispielsweise der Wissenschaftlichkeit.
Also anfangs ja, gebe ich dir recht. Also viele Leute, die Verschwörungstheorien anhängen, denke ich, waren mal auf der Suche nach Wissen und Information und kommen aber ganz, ganz schnell dann in den Twist, dass sie auf der Suche nach Bestätigung sind und nicht nach offener Information, die noch fähig ist, einen Denkprozess zu gestalten und eine Ideologie in mehrere Richtungen herauszuformen. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich ergebnisoffen zu einem Vortrag gehe, einfach nur um Sachen zu erfahren, um mich weiterzubilden, um mich einfach zu orientieren, ne? Um eine Sache, zu der ich noch keine abschließende Meinung habe, einfach mit Informationen zu unterlegen. Da gebe ich dir recht, wäre das noch nicht so. Aber ich denke, wir sind uns doch einig, dass gerade in der Verschwörungsszene die meisten Leute, wenn sie bei so einem Vortrag sitzen, sowieso wissen, was der erzählen wird, weil sie die Bücher gelesen haben, weil sie die Videos gesehen haben. Und das ist dann einfach nur nochmal so ein Akt der Rückbestätigung des Empowerments in der eigenen Soße.
Ja.
Damit Gleichgesinnten, und das meine ich da mit einem Akt der Prostitution. Ich bezahle jemanden dafür, damit ich das kriege, was ich irgendwie hören und sehen will.
Ja, wie diese alternativen Medien, die sich alle gegenseitig zitieren und immer dasselbe sagen im Endeffekt. Ne?
Genau, ja, aber da muss man ganz ehrlich sagen, auch seriöse Wissenschaft ist über, über lange Zeiten und in vielen Feldern in so einer Inzucht immer unterwegs gewesen. Ne? Also es werden ganz viele Doktortitel vergeben, indem sich Leute 200 Bücher zusammenkratzen und schreiben daraus das 201. Buch. Ne? Also das muss man ganz ehrlich sagen.
Das war tatsächlich die Erkenntnis, die mich vom wissenschaftlichen Arbeiten, wie man das an der Universität machen soll, komplett abgeschreckt hat.
Das verstehe ich total, ja. Das, das gibt Lehrstühle, die funktionieren so. Gibt auch Lehrstühle, die befassen sich da mit Forschungsfragen, die wirklich interessant und vorwärtsgewandt sind. Aber das ist halt dann ganz oft auch Grundlagenforschung, ne? Wo man wahrscheinlich an dem entscheidenden Durchbruch nicht mehr beteiligt sein wird oder gar nicht mitbekommt, was daraus wird. Und in der Geschichtswissenschaft ist das noch frustrierender, ne? Weswegen sich da Applaus abzuholen in einer Form, wie das hier Daniele Ganser macht, natürlich sehr, sehr verlockend ist, weil die entscheidende Akte aus irgendeinem Staatsarchiv, der KPDSU oder einem Stasi-Archiv, die deine eine Forschungsfrage eindeutig beantwortet und dann noch eine sensationelle Schlagzeile bringt oder so, die findest du, wenn in deinem Forscherleben, auf jeden Fall erst 40, 50 Jahre, nachdem die Frage gestellt wurde. Und das ist das Frustrierende. Also, so ist es eben. Deshalb ist ein Historiker immer rückwärtsgewandt. Also, da kann eigentlich noch nicht mal was zur Gegenwart sagen. Deshalb bin ich immer sehr, sehr skeptisch, wenn Historiker aktuelle politische Geschehnisse kommentieren oder erklären wollen. Und das ist ja auch das Riesending, was man Putin vorwerfen kann. Ne? Also die komplette Argumentation, die komplette politische und ideologische Agenda, warum er die Ukraine platt machen will, das ist ja einfach nur ein verschwurbelter Geschichtsvortrag. Richtig, was anderes ist das ja nicht. Das ist einfach nur beleidigte Männlichkeit und das Geschichtsbuch verkehrt rumhalten. Ne? Also darauf kann man es ja irgendwie reduzieren. Aber wie schätzt du diesen Ganser ein? Würde der auch das komplette Gegenteil erzählen, wenn er nur damit Aufmerksamkeit und Geld generieren könnte? Oder ist der wirklich Idealismus verblendet?
Ich glaube schon, dass der Idealist war, zumindest zu dem Zeitpunkt, als er angefangen hat. Also ich glaube wirklich, dass das ursprünglich einfach eine normale, linke, friedensbewegte, anti-amerikanische Position war. Und er dann einfach, als er auf den Widerstand gestoßen ist in seiner wissenschaftlichen Arbeit, weil er da halt nicht, also zumindest so wie man das liest, wohl nicht ordentlich gearbeitet hat, einfach, dass er dann angefangen hat, renitent zu werden, möchte ich sagen. Und vielleicht dann dieses 9-11-Thema aufgegriffen hat, weil er sich dachte, dann probiere ich es jetzt mal im freien Markt oder so, keine Ahnung.
Naja, verstehe. Na gut, klar, ich meine, damit macht er auf jeden Fall mehr Kohle, als er da irgendwo auf der Uni mit einer E13-Stelle rumdümpelt. Ja. Das ist schon klar. Aber
er ist Schweizer.
Ja, da wird es doch was Ähnliches geben, oder? Also er verdient doch hauptsächlich auch im deutschen Bereich, denke ich mal. Natürlich wird bei YouTube nicht nach Stufen des öffentlichen Tarifvertrags vergütet, da hast du recht. Ja. Aber was diesem Mechanismus zugrunde liegt, dass man das überhaupt monetarisieren kann so richtig, ne, das ist ja eigentlich diese trostlose Charaktereigenschaften des Menschen an sich, dass er irgendwas haben muss, wo er sich auch als positiv festhalten kann. Ne? So dieses Ergebnis, was eigentlich auch vertretbar wäre, ey, historisch gesehen sind sowohl die Sowjetunion als auch die USA komplette Arschlöcher und hier gibt es nicht Gut und Böse. Man kann nicht eine Seite verteidigen und die andere Seite absolut in Abgrund stoßen, genauso wie man die eine nicht in den Himmel heben darf und die andere komplett verurteilen darf. Das will der menschliche Geist einfach nicht haben, weil es total trostlos ist.
Das ist doch infantil. Das ist doch komplett infantil, diese Weltsicht. Du kannst doch nicht sagen, dass du als erwachsener Mensch nicht in der Lage bist, festzuhalten, alles hat seine Schattenseiten und es gibt nichts Gutes, das einfach an und für sich als gut existiert, sondern alles.
Du, Menschen unternehmen alles, um sich dieser Erkenntnis zu verschließen, weil es einfach trostlos ist, weil es komplett trostlos ist und du dann spätestens weiß ich nicht, das führt dich in so einen Zustand hinein, in dem Nietzsche auf dem Totenbett in Weimar gelegen hat. Völlig Gaga und nur noch Gemüse irgendwie, weil
also ich weiß nicht, ob das Ablösen der Knochenhaut die Konsequenz von dieser Erkenntnis ist.
Nee, das klingt eher nach Syphilis, ja. Aber so eine intellektuelle Syphilis. Bleiben wir mal bei dem Bild, zu einer intellektuellen Syphilis führt das, ne? Diese Erkenntnis.
Das ist auch ein gutes Bild für Ganser tatsächlich, ja.
Intellektuelle Syphilis, ja, es ist,
das,
ist
naja, infektiös. Durch zu viel Kontakt kann auch Infektion stattfinden. Die auf lange Sicht vielleicht gesunden Geist auch verheert.
Ja, was ich damit sagen will, also es gibt halt viele Leute, die hören eher Leuten zu, die dieses Schwarz-Weiß-Schema, also eher so nach einem, weiß ich nicht, nach einem Star-Wars-Universum fahren, ne? Und da ist das alles so ein bisschen leichter zu sortieren als das, aber gut.
Aber ist es quasi nicht intellektuelle Faulheit, sondern intellektuelle Kindlichkeit, die Menschen in Verschwörungssphären treibt, weil sie eben auf der Suche sind nach der Einfachheit des Universums?
Ich glaube, das ist auch ein ganz normaler, also vom Werk aus ein Feature, ein Schutzmechanismus für Menschen. Also einfach, damit nicht jeder mit Burnout und Depressionen in dieser Welt irgendwie rumläuft.
Na und wie machen wir beide das, Mike?
Wie wir beide das machen? Naja, wir haben doch genug andere Sachen in unserem Leben, an denen wir uns erfreuen können.
Ja, ja, genau, aber ich meine, die Erkenntnis liegt dem ja zugrunde. Und meines Erachtens ist das ja auch die Grundlage für einen Nihilismus.
Aber na, ich glaube, also, dass du auch in den Biografien von vielen Schwurblern und Verschwörungstheoretikern kann man ja auch einen Knick in der Biografie nachweisen.
Bei den Prominenten davon, ja.
Bei Prominenten ja. Zum Beispiel, aber auch bei einfachen Menschen gibt es Sachen, wo jemand mal ein Eigenheim abreißen musste, weil er die Baugenehmigung dann doch nicht gekriegt hat oder von einem Scheidungsrichter völlig platt gemacht wurde oder irgendwie solche Sachen. Verstehst du, was ich meine?
So als Abwehrreaktion.
Als Abwehrreaktion, wo eben das, was im restlichen Leben noch Freude gespendet hat, weggebrochen ist und auf einmal nur noch diese triste Ebene der Erkenntnis vor einem liegt. Ne? Hm. Und das spielt, glaube ich, eine Rolle bei einigen Leuten. Ist jetzt komplett küchenpsychologisch, ne? Hat jetzt einen Wert von einem versoffenen Samstagabendgespräch in irgendeiner Philosophenstudenten-WG keinen gesteigerten Wert.
Du meinst, so würde ich es vielleicht erklären, ja.
Was sagst du?
Wie jedes unserer Gespräche.
Ja, so würde ich es erklären. Ja, servus, ich komme gleich hoch.
Du hast zum Frühstück gerufen.
Ja, nee, das ist mein Maler tatsächlich. Nicht mein Porträtmaler, sondern der...
Lässt dich jetzt wieder in Öl malen, genau. Ja?
Ja, ist schon wieder, Monat ist schon wieder fast rum.
Ja, ich bemesse mein Altern anhand meiner Ölgemälde.
Nee, du... Ja, also man sieht da wirklich Unterschiede und der macht das besser als ich mit einem Selfie, wirklich. Ja, nee, aber ganz im Ernst, hast du schon mal einem professionellen Maler zugeguckt, wie geil der dir ein Zimmer in gefühlt 30 Sekunden streicht, wo du einen kompletten Tag irgendwie nur unterschiedliche gestreifte Flächen produzierst, die überhaupt nicht hinken? Also ich bin wirklich Profi-Handwerker, im Ernst jetzt. Bin ich immer wieder begeistert.
Ja,
sowieso.
Ja, also das auf jeden Fall. Mhm. Aber das ist eine Frage, da muss ich die Waffe strecken. Da merkt man dann unseren Altersunterschied zu solchen Erfahrungen. Also ich habe meine Küche selber gestrichen, beziehungsweise ich habe die nicht nur gestrichen, sondern auch mit Naturschwamm getupft.
Mhm. Oh, na gut, das ist ja dann so eine Struktur, die, wie soll ich sagen, dem Laien in der Anwendung entgegenkommt. Ne? Da ist es ja egal, wenn es ein bisschen fleckig wird.
Ja, klar, logisch. Ne? Also ich meine, den Untergrund habe ich auch streichen müssen, so, aber ich habe mal was ganz wichtig war, die Wand meines ehemaligen Streaming-Hintergrundes musste ich sehr akkurat malern, damit man in der Kamera keinen farblichen Verlauf oder sowas sieht. Ja. Fuck, ich saß den ganzen Tag dran.
Das ist es eben und das macht dir so ein Maler in 20 Minuten, hat er dir die Fläche zugeballert und du siehst da nichts an Farbunterschied.
Der hat halt dann diesen, den richtigen Schwung mit dem Handgelenk.
Also hier nochmal ein Schulterklopfer raus an alle Handwerker, an die alle sowas Maler. Können, die das gelernt haben. Ja, und ich gehe jetzt zu meinem Ölporträtmaler, okay?
Sehr gut, machen wir so. Das ist vor allem gut, dass du dieses, diesen Podcast beendest und nicht ich aufgrund meiner körperlichen Gebrechlichkeit aktuell.
Du hast sautapfer durchgehalten, ohne Scheiß. Und ich habe zum Schluss sogar schon komplett vergessen, was für ein Wrack du heute bist, weil du dich echt durchgebissen hast. Respekt. Da möchte ich dir nochmal applaudieren.
Toxische Männlichkeit, ja. Das hat mich überhaupt das hierher gebracht in the first place. Okay.
Alles klar, mach's gut.
Mach's gut. Tschüss.
Intellektuelle Syphilis.